zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir sprechen offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Jägerschnitzel. Unser heutiges Thema ist die Gefahr aus dem Osten.
Genau, wir haben festgestellt, dass unsere Sendung diesmal ziemlich nah am 1. Mai erscheint und als wir über Themen nachgedacht haben, ist uns aufgefallen, dass es eben ein Muster gibt, dass Gefahren in Fantasy-Settings gerne von Osten kommen.
Mhm.
Also, ja, Mordor als klassisches Beispiel, aber eben auch der böse Russe und sowas auch in, ich sag mal so, Abenteuer-Settings ein beliebtes Trope ist.
Genau. Dazu halt ein kleiner Disclaimer. Wir kommen aus Ostwestfalen und nicht aus Osteuropa. Unser Blick und unsere Aussprache sind entsprechend geprägt. Also wenn wir irgendwas hier sagen, mit dem ihr nicht einverstanden seid, korrigiert uns gerne. Wir haben da definitiv keinen Anspruch auf irgendwie Korrektheit im Detail.
Genau. Für einige der Themen haben wir uns allerdings im Hintergrund mit Leuten getroffen und Interviews geführt und so. Also wir gehen hier auch nicht komplett uninformiert ran.
Genau.
Und ja, in dieser Folge sprechen wir im Zusammenhang mit dem Bild von östlichen Gefahren auch über rassistische Stereotypen und benennen sie, darunter auch den Vorwurf von sexueller Gewalt. Wenn euch besonders anti-schwarze und anti-asiatischer Rassismus gerade zu sehr belastet, dann skippt einfach nach vorne, gerade wenn es um Orks geht, oder spart euch auch diese Folge.
Außerdem sprechen wir über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermorde von Kolonialmächten, Nazis und der Sowjetunion.
Es wird nicht dauerhaft Thema sein, aber es wird vorkommen.
Warum kommt das Böse eigentlich immer aus dem Osten? Wie ist dieses klassische Trope entstanden?
Ich vermute, das ist durchaus was Historisches im westlichen Mythenkanon, würde ich sagen. Also zum einen gibt es ja den sogenannten Steppenkorridor, also dass man von Asien bis Ungarn durchreiten kann, wenn man das möchte. Und das wurde historisch auch getan, das heißt, es kamen von Osten Leute, die anders aussehen und anders reden als man selber.
Und Pferde haben, auf denen sie reiten.
Genau, ursprünglich war das auch eine neue Sensation, dass sie Pferde haben. Also die Griechen, es gibt ja das Wort Barbaren, was halt ein Onomatopoeia ist über wie die sprechen, die Steppenvölker. Und ja, lange wurden sie auch Tataren genannt von den Europäern.
Mhm.
Also Skythen sind relevant, Hunnen, würde ich sagen, sind da sehr relevant als etwas, das am Ende das Römische Reich getreten hat und halt eben auch durch Überfälle der Völkerwanderung beigetragen. Aber auch natürlich die Mongolen als so erfolgreiches Imperium von der Größe und Geschwindigkeit der Eroberung. Wenn man auf die griechische Mythologie zurücksieht, dann kamen halt auch zum Beispiel die Perser von Osten, zumindest vom attischen und spartanischen Griechenland aus.
Ja, ja. Also auch allgemein, wenn man das Ganze jetzt eurozentrisch betrachtet, wie es ja in Fantasy oft vorkommt, gerade in klassischer Fantasy.
Ja, eben auch um Anleihen ans Mittelalter bewusst herzustellen. Also manchmal ist der Eurozentrismus nicht ein unbewusstes Ding im Sinne von, wir können uns gar nicht was anderes vorstellen. Das Denken muss das natürlich auch drin, dass wir halt erstmal denken wie EuropäerInnen. Aber gleichzeitig ist es auch was, halt gerade amerikanische Fantasy, wo man eben bewusst ein
europäisches Feeling herstellen möchte, indem man ja nur ein eurozentrisches Bild herstellt.
Und die Geografie so anpasst wiederum.
Genau. Also gerade die Geografie. Und da ist dann halt, wenn man eine nördlich ausgerichtete Karte hat, wie wir das nun mal haben, dann ist bei einem eurozentrischen Bild links das Meer im Westen, oben unten sind die Freunde und im Osten ist das Unbekannte. Ist die große Landmasse, wo man wie im Meer Seeschlangen und Stuff da Drachen und Ungeheuer hinzeichnet.
Ja, oder halt eben Leute, die anders sind als man selber. Beispiel für sowas sicherlich halt Siebte See, wo das Setting ganz klar an Europa angelehnt ist, aber auch hier Game of Thrones halt. Zum Beispiel, es ist ja im Grunde ein langes England, aber mit ähnlichen Funktionen, also eben so amerikanische Fantasy verwendet das gerne absichtlich, aber ansonsten ist es eben auch einfach ein Muster, das für uns bekannt ist. Und ich glaube, wie wir lesen und schreiben, hilft auch. Da trägt auch dazu bei.
Mhm.
Weil wenn man von links nach rechts schreibt, dann ist es auch praktisch so, wie man auf den ersten Blick Spielbretter liest, gerade wenn eine Beschriftung drauf ist.
Ja.
sozusagen durch die Schrift geleiteten Spielbrett aufbaut, dann ist es fast sinnvoll, dass das so
zu von links oben nach rechts unten aufzubauen. Ja. Oder zumindest von links nach rechts.
Ich würde sagen, Fall of Magic, also mit seinem Schriftrollendesign, da reist man halt auch aus dem Westen in den Osten ins Land der Magie. Da nicht unbedingt, wo das Böse ist, aber wo das Unbekannte und das Mystische ist.
Also jetzt nochmal auf das Historische kurz zurück. Bei dem Aufbau von Europa, im Historischen waren natürlich Meere und Gebirge und Steppen natürliche Grenzen, wo einfach auch Leute erstmal nicht drüber sind. Das heißt, da wo jetzt große Gebirge sind, da wo eine Steppe ist, wo ja nicht viel...
Wo man nicht weiß, was am anderen Ende ist.
Wo man nicht weiß, was am anderen Ende ist. Das sind einfach Gegenden, wo man eben, wo erstmal das Unbekannte sitzt, weil man es eben nicht kennt. Und wenn von da Leute kommen, und das war nun mal in der Geschichte, gerade in der Antike, dann größtenteils östlich, dass diese Personen aus einer Region kommen, die man selbst nicht als bewohnbar ja einschätzen würde, weil man hat da halt nicht hingesiedelt, weil es wirkte nicht passend. Ja. Das macht sie natürlich auch nochmal anders und unberechenbar im Prinzip.
Genau, und total eben, auch welche auch eine Kultur haben, die einem sehr unbekannt ist, aber man macht sich natürlich Vorstellungen davon, wie das ist in der Gegend. Und es können Straßen von Gold sein, aber es kann eben auch einfach eine, da sind Monster sein.
Ja, ich finde es halt sehr interessant, weil die Nordung der Landkarten war ja eine Entscheidung, die nun mal irgendwann getroffen wurde, um eine allgemeine Lesbarkeit zu schaffen, im Prinzip für Europa. Das im Zusammenhang damit, dass wir von links nach rechts schreiben, verstärkt dieses Denkmuster, dass im Osten das ist, was neu ist und unbekannt ist.
Ja.
Und es ist einfach ein interessanter Zufall, würde ich sagen, weil ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise mit beabsichtigt wurde.
Natürlich, Projektion von Karten schafft auch Weltbild. Also in diesem Fall nicht, dass im Osten das Böse ist, aber dass Europa größer wirkt auf Karten, weil nach Norden größer projiziert wird und deswegen Afrika nicht für den zweitgrößten Kontinent hält. Gut, es sorgt dafür, dass Europa weiter oben auf der Karte ist und deswegen eine größere Wichtigkeit gewinnt. Also
Europa ist oben.
Genau.
Ja.
Und halt das unbekannte Land ist im Osten, das unbekannte Meer ist im Westen, ist halt schon etwas, was es einfach seinen Anfängen des... das Genre Fantasy gibt, also bevor man es Fantasy genannt hat, sondern als einfach Mythologie war.
Ja.
Im Westen gibt es halt auch manchmal unbekannte Inseln. Bei Tolkien sind das die grauen Antworten. Bei keltischen Mythologie liegt halt Tirnanoc im Westen, irgendwo im Meer.
Ja. Das sind auch beides mehr ja positive Bilder eigentlich. Von dem versprochenen schönen Land.
Solche Gedanken gab es auch für den Osten mit goldgepflasterten Straßen und sowas. Und Leute haben gedacht, und halt Priester John, der irgendwo in Indien ein christliches Königreich haben soll. Und angeblich die Mongolen geschickt hat, um die Moslems zu besiegen. Oder was auch immer. Also sowas hat man sich da halt auch ausgedacht.
Ja, die Fantastik ist halt kein neues Genre, wenn man es genau nimmt.
Damals war das halt noch mehr Welterklärung, weil man es nicht besser wusste.
Genau, man wusste nicht, was da ist und man hat sich was ausgedacht.
Ja.
Was mit denen übereinstimmte, was Leute, die ein bisschen weiter gereist waren, erzählt haben.
Ja.
Aber halt, man hat die Fantasie spielen lassen.
Ja, so ähnlich wie Marco Polo, der ist halt weit gereist, aber er hat auch die Fantasie spielen lassen.
Ja.
Oder irgendwelche Berichte von Alexander, wo er im Osten in Indien gegen Riesenheuschrecken kämpft. Oder das Riesenameisen, ich bin mir nicht mehr sicher.
Auf jeden Fall riesige Tiere.
Ja, was für die Gefahr aus dem Osten, glaube ich, ganz relevant ist, ist Gog Magog. Also zwei biblische Stämme. Sozusagen während der Apokalypse sollen die rauskommen, die Welt verwüsten und das Christentum kämpft gegen sie. Das wurde natürlich vielen bald zugeschrieben. Marco Polo hat auch über sie berichtet, dass sie am Altaisee sitzen und andere haben die halt weiter nördlich verortet. Oder ja, der Islam und das Christentum hat halt auf jeden Fall Vorstellungen von Gog Magog als die bösen Völker am Ende der Welt, die rauskommen. Und da gab es halt auch mal wieder auf Karten, wurden die geografisch verortet hinter so einem Gebirge. Also es gibt einige Karten, wo Gog Magog ziemlich aussieht wie Mordor. Mordor gerade schon erwähnt.
Ja, Tolkien ist definitiv für das Genre Fantasy, wie es jetzt ist. Wie gesagt, Reiseromane damals waren halt auch viel von Fantastik geprägt, aber eben das Genre Fantasy ist extrem geprägt durch Tolkien.
Ja, so wie wir sagen, westliche Fantastik oder wie man sagt, Edo-Fantastik, Elf-Dwarf-Ork.
Damit meinen wir nicht, jeder hat Tolkien gelesen, sondern wir meinen tatsächlich, egal ob du Tolkien gelesen hast, wenn du in der westlichen Fantastik unterwegs bist, dann kennst du die Tropes, die Tolkien aufgestellt hat.
Genau, es hat einfach irgendwie eine Prägung stattgefunden.
Ja, und dieses Bild, das man davon hat, ist so prägnant, dass ja im Prinzip die gesamte westliche Fantasy in irgendeiner Weise dazu immer in Bezug gesetzt wird. Also wenn man halt abweicht, dann ist es eben keine klassische Fantasy, in Anführungszeichen.
Genau, da muss man es anders, man muss es den LeserInnen anders oder den Spielenden anders präsentieren, als wenn sie auf diese Tropen zurückgreifen können. Tolkiens Bild ist auch absichtlich eurozentrisch. Zum einen war er halt ein Brite aus seiner Zeit eben und natürlich entsprechend von Empire geprägt. Sein Weltbild war halt eurozentrisch. Mhm. Und gleichzeitig hat er eben auch absichtlich gesagt, er schafft jetzt hier so einen britischen Mythos.
Ja, genau. Das war ja sein Anstreben. Ja, er fand Mythen ziemlich gut. Und er war der Meinung, dass die Briten keine haben, die gut genug sind. Und dass er der Berufene ist, einen zu schaffen.
Und gleichzeitig war er ja einfach ein Sprachwissenschaftler und meinte, ja, dass man eine Sprache ohne Kontext nicht funktioniert ist. Und er hat halt Sprachen erschaffen und für die einen Kontext geschrieben.
Ja.
Und ja, was besitzt bei Tolkien im Osten?
Ja, nun, Mordor und das Böse.
Genau, Harad, das andere Böse.
Also genau.
Das Unbekannte.
Die Herkunft der Orks, die eine minderwertige Rasse sind.
Ja, genau. Ja, Orks sind auf jeden Fall ein... Also, nach dem, was Tolkien über Orks geschrieben hat, über seinen Designprozess, also weil er hat ja durchaus auch über sein Worldbuilding in Briefen sich ausgetauscht und mit Leuten. Und deswegen wissen wir halt auch einiges über sein Worldbuilding. Und seine Entscheidung über Orks war halt, sie auf anti-asiatischen, damals verbreiteten Stereotypen aufzubauen. Ich würde da auf die Artikelreihe von James Mendes Holtz verweisen. Der hat da zwei gute Artikel drüber geschrieben, über Orkbild und über die Konstruktion von so Rassifizierung und sowas. Genau, wenn ihr euch da tiefer beschäftigen wollt, auf jeden Fall ein Hinweis, aber wir fassen ein bisschen zusammen.
Ja, ich habe ja schon gesagt, sie werden eben als minderwertige Rasse dargestellt. Auch, ja, vergleichen wir mit der Darstellung von Mongoloiden.
Also Mongoloid ist halt ein... Es ist ein sowohl rassistischer als auch ableistischer Begriff und kommt halt aus Rassenwissenschaft. Also Wissenschaft in Anführungszeichen und Rassen eigentlich auch in Anführungszeichen. Aber halt,
drei Anführungszeichen ist das
Wort. Ja, in einer unwissenschaftlichen Vorstellung, die aber unsere Welt geprägt hat. Wo praktisch die Weißen oder die Kaukasier die reine beste Rasse sind, ist werden halt Rassen konstruiert damit. Wir meinen das nicht. Und dann gibt es eben da drumherum, um diese europäische Rasse, minderwertige, die in irgendeiner Weise halt schlechter sind. Genau, und die Mongoloiden sind halt die asiatische schlechte Rasse, eben vis-à-vis Mongolen. Ja, warum man Leute mit Trisomie 21 so nennt, ist, weil sie angeblich halt sich durch diese Krankheit der minderwertigen Rasse nähern und der ähnlicher sind und deswegen keine vollwertigen Menschen. Also das sagt man damit aus, wenn man den Begriff verwendet.
Mhm.
Und lass das mal.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, man merkt an unserem Tonfall, was wir davon halten.
Genau. Wir zitieren hier abstoßende Rassenwissenschaftler. Ja.
Ja. Zum nächsten genauso aufbauenden Punkt. Verbreitung durch Korrumpierung.
Das ist, was Tolkien Orks zuschreibt, aber es ist auch da, was Leute damals Asiaten zugeschrieben haben.
Mhm. Einerseits, dass wir selbst korrumpiert sind. Die Entstehung der Orks wird ja als ein Akt der Korrumpierung beschrieben.
Genau, und zwar sowohl in Silmarillion, wo sie korrumpierte Elfen sind, als auch bei der Entstehung der Uruk-hai im Herr der Ringe.
Ja, genau, wo sie noch mit Menschenvölkern gekreuzt werden.
Mhm.
Und ja, da liegt auch sehr klar der Punkt drin, wenn die Orks gewinnen, dann werden wir wie sie. Bei Tolkien ist es tatsächlich allein schon in den Büchern in der Korrumpierung des Auenlandes, als Saruman dorthin zieht.
Mhm.
Ja, auch das wurde Asiaten zu Tolkiens Zeit vorgeworfen, zugeschrieben, befürchtet.
Ja, und seien wir ehrlich, heute auch teilweise noch.
Von
den 80ern, wo man Angst hat, dass Japaner das wirtschaftlich übernehmen, heute redet man das mit China oder wirft den Asiaten vor, dass sie uns mit gegessenen Fledermäusen und schrecklichen Krankheiten korrumpieren. Und das ist halt auch genauso rassistischer Bullshit.
Mhm.
Und ja, Tolkien hatte halt auch eine persönliche Erfahrung mit einer Gefahr aus dem Osten und damit waren nicht die Asiaten gemeint, sondern die Deutschen, denn in der Propaganda im Ersten Weltkrieg wurden die Deutschen halt auch als Hunden bezeichnet, auch absichtlich, eben Gefahr aus dem Osten. Und in der Darstellung, so Propagandaplakate und so, da wurden Deutsche eben halt auch als so brutale, grobschlächtige, orkige Leute dargestellt. Also mehr die großen, klobigen Orks, die man später kannte.
Mehr so Uruk-hai.
Ja, genau, die Uruk-hai waren mehr so wie die, mehr so wie die Deutschen. Und heute wird dieses Orgbild ja oft auf Schwarze projiziert, weil eben die Beschreibungen im Muster rassistisch sind. Tolkien verwendet dieselbe Sprache für Orks und wie gesagt absichtlich, wie eben für rassistische Abwertung verwendet wird. Und deswegen ist es halt so leicht, Orks als ein rassistisches Bild wahrzunehmen oder dieselbe Sprache, die er für Orks verwendet, auf andere Menschen anzuwenden.
Ja. Ja, dadurch, dass die Beschreibungen schon so angelegt sind, fällt es halt einfach leicht, andere Dinge drauf zu projizieren.
Die Leute sind im Kern böse. Ist halt auch so eine Aussage, die da mit getroffen wird. Das ist was man den Deutschen...
Oder lassen sich instrumentalisieren für das Böse. Ist ja genauso schlimm.
Genau. Sind leicht korrumpierbar. Ja. Einfältig. Und das sind ja Sachen, die man den Deutschen vorgeworfen hat, dass wir halt entweder zu befehlshörig oder von Grund auf böse sind und ein kriegerisches Volk, das man zerschlagen sollte.
Mhm.
Und dasselbe erzählt man halt auch über Mongolen, Chinesen, verschiedene Völker im indischen Subkontinent, gegen die die Briten Krieg geführt haben. Oder die sie halt dann ja zu ihren auserkorenen Kriegervölkern gemacht hat. Das heißt, dass sie halt praktisch denen das vorgeschrieben wurde, dass ihr Beruf ab jetzt ist, in Krieg zu ziehen.
Mhm.
Also das sind die Gorkha in Nepal zum Beispiel.
Ja.
Das kann man so ein Imperium einfach mal entscheiden.
Mhm. Das Verrückte ist halt, das sind halt einfach alles Leute. Also, ich meine, wir wissen selbst, gerade als Deutsche, dass offensichtlich nicht alle böse oder obrigkeitsgläubig waren.
Ja, aber halt genug, also...
Genug, dass man, dass was passieren kann, ja, aber...
Das liegt nicht daran, an irgendwelchen zuschreibbaren rassistischen Eigenschaften. Und ja, für Orks werden die halt einfach unreflektiert übernommen oder halt von Tolkien inspirierte Fantasy. Da ist eben der Worldbuilding-Gedanke nicht, wir übernehmen jetzt absichtlich rassistische Sprache, damit die Leute wissen, was das für ein Volk ist, sondern so werden Orks halt beschrieben.
Mhm.
Viele von uns wissen eben auch gar nicht mehr, dieses spezielle Propagandabild ist halt auch gar nicht mehr so verbreitet.
Ja, das kennt man halt nicht. Also die Art und Weise, wie die Orks bei Tolkien beschrieben sind, die Sprache, ja, ist rassistisch. Das, wenn man drauf achtet, merkt man. Aber wenn man nicht drauf achtet, ist dieses Bild für einen aus der heutigen Zeit einfach nicht greifbar, dass das ein bestimmtes rassistisches Bild ist.
Genau, es sind halt Monster, weil in dieser Direktheit und diese Art von Karikatur liest man es halt nur noch in den rechtsten Ecken des Internets.
Und selbst da ist dieses konkrete Bild von anti-asiatischer Propaganda ist halt auch nicht mehr aktuell. Also es wird halt aktuell gar nicht benutzt. Und, deswegen fällt es einem auch gar nicht so schnell auf, im Zweifel.
Ich glaube, je nach Grad der Betroffenheit und Sensibilisierung für Sprache mehr.
Ja, klar.
Aber ja, und insgesamt hat die Edo-Fantasy halt natürlich ein paar rassistische Elemente. Also diese Überhöhung von Elfen, das ist ja auch auf eine Art rassistisch.
Ja, also einfach das Konzept insgesamt, dass Völker oder Spezies oder Rassen mehr oder weniger wert sind, ist rassistisch.
Ja. Ist halt auch die Basis von Fantasy-Rollenspiel. Also D&D ist ja super stark durch einige Tolkien-esque Bilder geprägt worden.
Mhm.
Also nicht, dass die anderen Wurzeln von D&D wie Sword and Sorcery, wo mit Conan so ist, da weniger Rassismus herrscht. Seien wir mal ehrlich, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber da sind halt Orks generische Gegner, die man töten kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Und ich glaube, dass da beim Fantasy-Rollenspiel auch ein Problem besteht. Und zwar, du brauchst halt Gegner. Wenn du Kämpfe spielen möchtest, wenn du ein kampflastiges System hast, wenn du ein kampflastiges Abenteuer hast, du brauchst Gegner.
Ja, für manche Genres ist ein Designbedarf für Gegner da.
Ja, und die musst du irgendwie gestalten. Und ich glaube, es ist in der Fantastik allgemein, also wenn du schreiben willst, natürlich, man kann über Intrigen schreiben, aber eventuell möchtest du über Kriege.
Ja, also viele Abenteuer enthalten halt einfach bewaffneten Konflikt und also viele Abenteuerfiktionen.
Genau, und die Helden sollen, also gerade wenn es Helden sind, dann sollen sie ja Gegner töten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Mhm.
Dann hat man bei Gegnern die Kategorien, entweder es sind Leute und du kämpfst gegen Leute und verletzt und tötest Leute. Und wenn man ein Held ist, sollte man da eigentlich ein schlechtes Gewissen haben.
Genau, man muss sich moralisch damit beschäftigen.
Genau. Wenn du sie als Leute darstellst, dann hast du eine moralische Verpflichtung, dich damit zu beschäftigen, dass du gerade eine Person getötet hast. Wenn es Tiere sind, gut, sind Tiere, sind können gefährlicher oder weniger gefährlich sein. Geht so. Monster, klar, wenn es Untote, Dämonen, jegliche Monster, solange die nicht denken können, quasi auf einem Level, Denklevel wie Tiere sind, nur also quasi böse Tiere. Aber Untote und Monster und Dämonen kann man gut nehmen. Braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Im Zweifel sind das Fressfeinde von Leuten. Das erscheint schon mal ein sehr guter Grund, warum man sie töten sollte und bekämpfen sollte. Aber all diese Wesen, außer Leute, haben das Problem, dass du keine große Taktik erwarten kannst. Also von Untoten, da kommen halt Untotenschwämme auf dich zu und eventuell, wenn die jetzt von einem Nekromanten direkt gesteuert werden, arbeiten die auch taktisch.
Genau, der Nekromant ist halt schon wieder Leute.
Der Nekromant ist schon wieder Leute. Und da liegt natürlich nahe, dass du halt irgendwas dazwischen brauchst. Du brauchst ein Monster, das aber genug denken kann, dass es halt taktisch wird. Dass du einen taktischen Gegner hast, wo der Kampf nicht nur, okay, ich hau drauf, bis die natürliche Abwehr überwunden ist, sondern wo du eben einfach strategisch und taktisch denken musst. Das genau. ist eine viel interessantere Herausforderung, aber da kommen wir zu dem Problem, wie gestaltet man das?
Oft sind eben diese Gegnerarten dann absichtlich keine Leute.
Mhm.
Das für manche reicht, das ist ein Ork und der ist böse, halt schon dafür. Aber ja, es sind halt immer irgendwelche Mechanismen von Menschlichung, die da mitspielen.
Ja.
Also, ja, also du kannst halt keinen Krieg haben, ohne dass es einen Gegner gibt. Das ist, und für manche Szenarien ist es halt notwendig, aber es ist halt was, wo du wie in Kriegspropaganda deinen Gegner entmenschlichst. Also in denselben Muster.
Damit es im Spiel Spaß macht und du nicht in einen Gewissenskonflikt gerätst, warum dein Held jetzt andere Leute tötet.
Genau, aber damit reproduziert man halt eben so ja, Rechtfertigungsmechaniken, die, ja, wie gesagt, in Kriegspropaganda genutzt werden, in rassistischer Propaganda, eben andere Leute abzuwerten und ihnen das Leute sein abzusprechen, die Menschlichkeit. Und das ist, so richtig gut finde ich das nicht eigentlich.
Richtig. Das Problem, auf das wir gestoßen sind, ist, wie macht man es anders?
Wie kann ich so ein Kriegs- oder ein humanoide Gegner-Szenario haben, ohne halt diese Sachen zu reproduzieren?
Ja, Untote, die entweder gesteuert werden oder genug, also durch böse Mächte ja. genug Denken bekommen haben. Es sind keine Leute, aber sie können taktisch handeln.
Ja, man kann denen auch eine Untoten kann man auch eine gewisse Tragik geben.
Mhm.
Also wo der Tod dann halt, wie erlösen die? Das, ja. Das kann man halt gut so wirken lassen. Und dann ist halt die Möglichkeit doch Leute. Aber ja. Und wir arbeiten damit, aber halt auf so einer Abenteuer-Fiktionsebene, sowas wie es war Notwehr, es war Nothilfe, ist natürlich immer ein Grund, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann die Aggression ging von denen aus.
Genau.
Das kann man so gestalten. Oder sie haben halt eine Ideologie, die so sehr unserer entgegensteht, dass der Kampf halt notwendig ist, vis-à-vis halt zum Beispiel Nazis. Oder halt die Fantasy-Entsprechung davon. Wegen der Gefahr aus dem Osten, oft wird halt auch der Russe genommen. Ich würde halt jeweils aus einer privilegierten Position nicht notwendigerweise eine rassifizierte Minderheit nehmen für sowas. Oder es ist halt so aussehen lassen, als ob. Also, da ist es halt wieder problematisch, wie man zum Beispiel sowas mit Orks macht. Also, ob man dann Orks aussucht als die, es sind doch Leute, Fraktion.
Mhm. Was noch geht, Roboter. Ob die jetzt von Menschen geschaffen sind oder von unbekannten Mächten. Aber auch da, wenn die genug Intelligenz besitzen, kommt man ja auch wieder in, sind es doch Personenprobleme?
Genau, wenn es halt Maschinen sind, die nur taktisch handeln und töten können.
Genau, dann geht das.
Oder halt allgemeine Intelligenz, die nicht mehr, mit der man als Mensch nicht halt keine Beziehung mehr aufbaut. So. Also halt Schwarmintelligenzen, künstliche Intelligenz von Robotern und so. Das ist halt, wenn deren Denkmuster einfach so anders sind, dass sie sich nicht wie Leute anfühlen, aber dennoch intelligent handeln.
Ja. Das Problem daran sehe ich, dass sie eigentlich, also...
Eigentlich ist es auch Leute.
Eigentlich ist es auch Leute. Also man sieht ja bei Starship Troopers, dass selbst das Menschmännchen von Schwarmintelligenzen es macht Kriegsverbrechen halt immer noch nicht geil.
Genau, da wird halt Bullshit-Propaganda über eine Schwarmintelligenz verbreitet und man sieht es halt auch als ein Muster von Kriegspropaganda und Zuschreibung.
Das Problem bei Menschen ist halt, dass sie allen, was auch nur remotely intelligent wirkt, im Einzelfall erstmal Persönlichkeit und Leute sein unterstellt. Das heißt, man projiziert es auch unglaublich schnell hinein und dadurch ist halt immer notwendig, die Entmenschlichung in der Beschreibung in einem gewissen Grad zu machen, damit man dieses Problem nicht hat. Aber ich denke, es gibt da Möglichkeiten, einen Grad zu finden, wo man eine Entmenschlichung des Gegners hinbekommt, ohne eine rassifizierte Komponente zu haben.
Genau, es muss halt nicht diese Ausmaße annehmen. Sondern man kann auch ja, auf anderen ideologischen Unterschieden aufbauen oder eben sich an dem Genre festhalten. Dass man einfach sich entscheidet, sich mit gewissen Fragen nicht zu beschäftigen, weil es so mehr Spaß macht. Mhm. Es limitiert natürlich die Art Geschichte, die man erzählt. Man muss da praktisch auf einer Linie sein, was für eine Art von
Abenteuer man gerade spielen möchte.
Genau, wie man mit Gewalt umgehen will in seinem Abenteuer. Aber das ist was man besprechen und klar kommunizieren kann. Und dann weiß man eben auch, was man da macht. Also ob man eben eine Abenteuergeschichte erzählt, wo der Gedanke, was passiert mit den Henschel-Leuten, jetzt nicht so relevant ist. Mhm. Wie es halt super viele Computerspiele und ja Abenteuerfiktion und Fantasy einfach macht. Oder ja, ob man eben sich dann doch moralisch dann beschäftigt und die, ja, und man muss halt nie so eine, ja, rassistische Sprache verwenden dafür,
ja,
um diesen Unterschied herzustellen.
Ich denke auch, dass tatsächlich dadurch, dass bei Tolkien diese rassifizierte Sprache drin ist, es mitgekommen ist, dass es in der Fantasy so üblich ist.
Und okay irgendwie.
Genau, man denkt halt nicht wirklich drüber nach, was das für ein Sprachgebrauch ist, den man da benutzt.
Ja, haben wir schon immer so gemacht.
Haben wir schon immer so gemacht, genau. Es wäre anders möglich, braucht aber mehr Gedanken.
Ja, es hat teilweise lange gedauert, bis sie gemacht wurden. Mhm. Also bei D&D, da waren die Orks früher automatisch böse. Und Halborks entstehen halt nur durch Korruption oder direkt sexuelle Gewalt. Aus diesem ganzen Kontext, wo die Sprache herkommt, ist ja Rassenmischung. Mhm. Auch ein Begriff, der von Bösem spricht. Und das, ja, Uruk-hai und so. Also es waren ja halt auch Sprachmuster, die zum Beispiel zu Tolkien's Zeiten existierten. Und die jetzt halt irgendwie mit diesen Halborks dann wieder
reinkam, ja.
Man sollte halt irgendwie Mixed-Leute nicht suggerieren, dass sie Monster sind oder dass sexuelle Gewalt der Hauptgrund ist, warum es sie gibt.
Mhm.
Das, und ja, man muss überhaupt keine sexuelle Gewalt notwendigerweise in das Setting reinschreiben. Und ja, ach ja. Mittlerweile, also jetzt mit Tasha's Culture of Everything, ist bei D&D jetzt ein bisschen aufgebrochen. Orks sind nicht mehr automatisch böse, aber es hat auch einfach 40 Jahre gedauert.
Ja, ein bisschen traurig lange. Aber ja.
Ja, natürlich, da gibt es das Schwarze Auge hier in Deutschland, das hat auch Orks.
Mhm.
Die sind ein bisschen anders designt. Das mongolische Vorbild ist zumindest mittlerweile klarer. Also es wird tatsächlich aufgegriffen und ihre Kultur ist ein bisschen inspiriert davon.
Ja, sie haben einen anderen Look.
Genau, sie haben einen anderen Look als Tolkien-Orks. Gut, diese Reißzähne-Hauer haben sie auch.
Mhm.
Aber sie sind halt einfach sehr stark behaart.
Ja, also ja, sie haben einen anderen Look. Ist aber genau so ein rassistischer, vormenschlicher Look.
Das ist halt auch was, womit man eben Leute als auf einer primitiveren Entwicklungsstufe, wiederum in Anführungszeichen natürlich, halt darstellt.
Mhm.
Und ja, es gibt auch einfach rassifizierte Komponente von Haaren und Körperbehaarung. Also wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, dann googelt mal Natural Hair und was das halt für schwarze Menschen bedeutet, dass sie halt sozusagen dafür diskriminiert wären, ihre Haare zu tragen, wie sie wachsen und keinen Aufwand dafür zu betreiben, die zu glätten.
Mhm.
Also da ist auch eine große Komponente bei und auch Körperbehaarung wird ja oft in einem sehr rassistischen Kontext beschrieben, bei Männern und Frauen und...
Ja, ja, also bei nordischen Typen ist es voll okay, wenn die stark behaart sind, das ist halt so ein Wikinger-Style. Und wenn die Person aber eher ein bisschen südländerischer aussieht oder nach östlicher Herkunft aussieht, dann ist es plötzlich irgendwie nicht mehr okay, starke Körperbehaarung zu haben.
Das ist schwierig.
Ja.
Ist halt nicht eins zu eins Tolkiens Rassismus, ist ein anderer. Ja, sie sind jetzt halt so beschrieben.
Mhm.
Und ich denke halt jetzt prinzipiell mit einem haarigen Volk kann man umgehen. Was ich positiv bemerken würde, es gibt diverse Kulturen der Orks, die explizit im Setting drin, es ist keine Monokultur, die alle böse sind.
Ja.
Und die Orks sind auch über die Edition immer mehr Leute geworden.
Also sind immer mehr zu Leuten geworden.
Ja, genau.
Nicht mehr Leute geworden.
Orks sind halt Leute bei DSA.
Ja. Inzwischen ja, hat ähnlich angefangen wie bei D&D, würde ich sagen.
Ja. Wobei schon in Sylvanas Befreiung im ersten DSA-Abenteuer eine Ork-Familie vorkam.
Stimmt.
So ein Familienbild gibt es heute nicht mehr bei Orks. Weil man hat sich entschieden, weil DSA ja so ein Setting ist, in dem Gleichberechtigung von Männern und Frauen groß geschrieben wird, die Orks als Gegner Volk und Böse zu markieren, indem sie die übelsten Sexisten sind, die rumlaufen.
Mhm.
Und ihre Frauen wie Tiere behandeln.
Ja.
Das bringt natürlich auch wieder eine Komponente von sexueller Gewalt mit rein, dadurch, dass sie Frauen nicht respektieren und sie für Besitz sehen. Und in der vierten Edition von DSA wurde halt auch so beschrieben, dass Ork-Frauen sozusagen auch in den Werten, also den Spielwerten unterlegen waren.
Mhm.
Und halt
Krankheit, Stärke, alles
genau,
also geringer.
Eine biologische, also in Anführungszeichen, biologische Begründung geschaffen worden, warum die Orks so denken. Das ist halt eine scheiß Idee. Das ist richtig, also du kannst das nicht gut spinnen, warum du das in deiner Welt drin haben willst. Also
yeah.
Weil du triffst immer eine Aussage, dann wird uns sowas wie, ja, die Orks haben biologische Gründe für, nein, Blödsinn.
Also, klar, also die Sache ist, klar, kann man auch sagen, also es ist auf andere Weise scheiße als die Aussage, dass sie einfach nur sexistisch sind.
Du konstruierst die Realität in einem Rollenspiel, dann sollst du keine, weder eine sexistische noch eine rassistische konstruieren oder wieder Begründung schaffen. Es können Leute sein, die Ziele haben und eine Kultur, die eventuell halt nicht mit der von anderen so übereinstimmt in ihren Zielen, aber ja.
Ja.
Also es gibt noch Probleme bei DSA-Orks.
Mhm. Aber DSA-Orks sind nicht im Osten.
Nee, also auf der Karte sind DSA-Orks eher oben im Westen. Sie werden natürlich auch ein bisschen mit indigenen amerikanischen Bevölkerungen verglichen. Zum einen durch ihre Position.
Mhm.
Und zum anderen dadurch, wie sie in manchen Settings auftreten, können sie halt eben auch da ein paar Stereotypen aufgreifen. Wie gesagt, es gibt mehrere Ork-Kulturen. Ein paar von denen haben mehr mongolische Anteile, ein paar von denen haben mehr tolkieneske Anteile, ein paar von denen haben mehr indigene amerikanische Anteile. Aber DSA-Karten sind aber ein bisschen anders eurozentrisch. Da ist halt Europa in der Mitte und drumherum ist alles positioniert.
Ja. Das Riesland im Nordosten ist so ein bisschen...
Da ist halt ein riesiges Gebirge davor und dahinter wohnen die Armeen des Bösen.
Mhm.
Das erfüllt ein bisschen die Gefahr aus dem Osten.
Ja.
Und narrativ waren die Orks bei ihrem ersten Auftritt im Osten. Also sie waren in der Orkland-Kampagne, da reist du auch wieder von Westen nach Osten, um das Orkland zu erkunden.
Mhm.
Und in dem Computerspiel mit der Schicksalsklinge, da sind die Orks auch die Gefahr aus dem Osten für Thorwald. Also am Anfang waren sie tatsächlich so.
Mhm. Manchmal ganz spannend, sich so Entwicklungen auch anzusehen.
Ja, genau. Wo wir bei diesem biologischen Begründungsschreiben waren.
Aha.
Also allgemein, allen Leuten, die sich mit Sensitivity Reading und mit Worldbuilding beschäftigen, würde ich empfehlen, sich mit dem Konzept von Racecraft zu beschäftigen. Gibt es ein Buch von Fields and Fields zu, die diese Theorie beschreiben. Und das ist eben eine Konstruktion eines Weltbilds, in dem biologische Unterschiede von Rassen konstruiert werden, um soziale Unterschiede zu erklären und gleichzeitig damit den Rassismus aufrechtzuerhalten, indem es halt ja also einfach eine biologische Begründung geschaffen wird für ein Weltbild und damit die Umstände halt wieder selbst verstärkt.
Mhm.
Und ja, es ist halt eine Art von Weltkonstruktion durch Sprache und durch Zuschreibung von Kategorien. Und wie Tolkien Weltkonstruktion durch Sprache gemacht hat, machen wir als Spielleiterinnen, als AutorInnen, als SpieldesignerInnen, betreiben wir eben auch Weltkonstruktion durch Sprache.
Mhm.
Und wir können da eben auch Rassismen konstruieren, wenn wir nicht aufpassen.
Oder sogar mit Absicht.
Das kann auch passieren, wenn man Tolkien ist, macht man das auch mit Absicht.
Ja. Was wir jetzt ganz klar nicht sagen wollen, wenn man verschiedene Spezies hat, Aliens, auch sonst welche, also verschiedene Spezies einfach, die zusammenleben. Die dürfen schon biologische Unterschiede haben. Es geht nicht darum, dass die alle identisch sein müssen.
Was darf er zum Beispiel? Gibt es ein Quallenwesen? Das hat halt einfach Augen rundherum und Arme und Beine rundherum. Der Vorteil von dem ist, dass man sich überraschen kann, nicht flankieren, weil einfach jede Richtung vorne ist bei ihm.
Mhm.
Es gibt kein Hinten und Vorne. Das ist halt ein biologischer Unterschied. Oder es gibt halt einfach ein Oktopuswesen, das unter Wasser atmet und ein Wasserelementar beschwört, um in dem rumzulaufen.
Oder wenn du geflügelte Wesen hast, dann können die halt fliegen. Andere vielleicht nicht. Das sind einfach Sachen, das sind biologische Unterschiede, die sind völlig okay. Die sind cool, die geben Flavor.
Genau, um das davon da beispielsweise aufzugreifen, da finde ich es eigentlich ganz gut gemacht.
Mhm.
Weil in deren Kreaturenbüchern, Alien-Archiven, da würde ich halt sagen, nicht bewusst, nicht nur Monsterbücher, da werden alle Aliens, die eine Kultur haben, direkt als spielbar beschrieben und aus der Perspektive, wie man sie spielen würde.
Mhm.
Ist halt das Gegenteil von dem Menschlichen. Das gibt denen halt immer direkt eine Spielbarkeit, einen Ansatz. Und die Unterschiede sind halt eher Stärken und machen sie interessant als eben eine...
Als dass es Schwächen sind.
Genau, dass denen halt dafür halt ja irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden oder eine Weltordnung daran festgemacht.
Mhm.
Und alle können mechanisch am Abenteuer teilhaben. Und es ist kein grundsätzlicher Nachteil, was auch immer zu spielen.
Ja. Was man, glaube ich, prinzipiell festhalten kann, dass Klugheit, also einfach die geistigen Fähigkeiten und moralische Eigenschaften sollten keine Eigenschaften sein, also wo biologische Unterschiede gemacht werden. Moral ist erstmal nicht angeboren und geistige Eigenschaften, wenn alle spielbar sein sollten, Ja, da sollte man einfach den Unterschied nicht machen.
Ja, nee, wenn du nicht bewusst ein Tier spielen willst in der Welt, also keine Ahnung, einer spielt den Hund, dann sollte Auffassungsgabe und sowas einfach nicht daran gekoppelt sein.
Ja. Und immer wenn man ja menschenähnlichen Völkern mechanische Unterschiede gibt, betreibt man Racecraft und konstruiert in Anführungszeichen Rassen für seine Welt.
Da muss man schon reflektieren, was man dazu schreibt.
Genau, also es ist jetzt kein Never, don't do it. Aber man muss halt drüber nachdenken, was man tut. Wie man sie benutzt.
Genau, wenn man da halt reale Entsprechungen baut in seine Welt, dann sollte man die nicht rassifizieren auf diese Weise oder halt echt sich Gedanken machen, was man da aussagt. Also wenn deine Orks Mongolen sind oder Asiaten, dann sagst du halt mit dem, was du über deine Orks aussagst, was über Asiaten aus.
Ja, und wenn sich wie realer Rassismus liest, dann ist das vielleicht nicht so cool. Also wenn deine Sprache über eine Spezies, die du geschaffen hast oder die du benutzt, Kriegspropaganda sein könnte, die rassistische Stereotypen in unserer realen Welt darstellt, dann ist das einfach nicht so schön.
Genau, wenn halt irgendein südafrikanischer Politiker in der Apartheid damit Rassentrennung begründen würde, dann ist es nicht, was du schreiben solltest in dein Setting.
Und außer es geht exakt darum.
Ja, und das sollte reflektiert sein. Und vielleicht sollte das dann ein In-Character-Text sein, den jemand in der Welt zuschreibt und nicht deine Zuschreibung per Regeltext und Mechaniken.
Ja.
Dabei möchte ich nochmal speziell auf DSA 4 eintreten. Nämlich Menschenvölker mit Werteunterschieden versehen. Das ist eine richtige schlechte Idee.
Ja, ich als Person bin nach DSA 4 Regeln nicht möglich, da ich relativ weiß bin und quasi Mittelländerin.
Ja, nach DSA-Zuordnung wärst du Mittelländerin.
Genau, ne, wäre ich Mittelländerin. Und die können nicht unter 1,65 oder unter 1, irgendwas, die sind auf jeden Fall immer über 1,60 groß. Deutlich. Ich bin kleiner als 1,60. Mhm. Ich wäre da schon nicht mehr möglich.
Genau, du wärst nicht mehr, du musstest ein Zwerg sein, du wärst kein Mensch mehr.
Genau, ich wäre kein Mensch mehr. Beziehungsweise, wenn ich ein Mensch wäre, dann wäre ich vielleicht noch Thulamidin, ich glaube, das ging. Oder Waldmensch, weil die können kleiner sein.
Genau.
Und schwächer.
Ist es halt nie eine gute Idee.
Mhm.
Was halt oft auch passiert ist, dass ein Volk als die Norm festgelegt wird. Bei DSA 4 waren das die Weißen.
Mhm. Manchmal sind es einfach die Menschen.
Genau, es sind sehr viele Settings aus. Die Menschen sind die Norm und alle anderen existieren Abgrenzung davon.
Genau.
Das bietet natürlich auch eine gewisse Problematik.
Ja, gerade wenn die Norm keine Abzüge oder Boni bekommt oder nur Boni bekommt und alle anderen bekommen dann in Abgrenzung andere Boni und Abzüge.
Ja, ja.
Also
es ist natürlich verständlich, warum Menschen als der Maßstab genommen werden in Fantasy-Settings, weil...
Die kennen wir.
Genau, wir können uns vorstellen, dass ein Mensch kann.
Mhm.
Die Frage ist halt, wie unterschiedlich ist ein Elf letztlich oder ein Zwerg? Also über Körpergröße hinaus so.
Ja.
Ob da, also ist das notwendig, dass sozusagen feste Unterschiede reingeschrieben werden? Das kann man halt hinterfragen. D&D hat es lange mit ja, ist so unterschiedlich beantwortet und jetzt mit nee, von den Werten her nicht. Es gibt halt ein paar Special Skills, die man so angeboren bekommt. Aber ja, es ist auf jeden Fall wert, reflektiert zu werden.
Mhm. Ja. Denn wenn man solche Unterschiede an rassistischen Kategorien festmacht, dann sorgt man halt dafür, dass man eine rassistischere Welt hat.
Was halt auch passieren kann, ist, dass man, wenn man Fantasy-Rassen konstruiert, diese als Ersatz für menschliche Diversität verwendet.
Mhm.
Also dass zum Beispiel Beepocks oder andere Körpertypen direkt als Fantasy-Wesen dargestellt werden.
Ja, oder Queerness.
Also in Guardians of Galaxies gibt's halt Weiße. Und dann gibt's halt grün oder blau angemalte Leute.
Aliens.
Genau.
Ja, oft ist, Menschen haben eine bestimmte Statur und wenn davon abgewichen wird, wenn jemand groß und breit ist, dann ist er halt kein Mensch mehr, dann ist er Troll.
Genau. Und halt kleine Leute sind halt direkt Hobbits.
Mhm.
Das wird halt sozusagen zum einen zur Karikatur und zum anderen wird halt die Breite des menschlichen Lebens rausgenommen.
Und bei Queeren ist genauso, wenn dein Elfenvolk bisexuell ist, dann tauchen ansonsten vielleicht weniger bisexuelle Personen auf, weil du hast ja schon die Elfen.
Genau, so. Die Quote ist ja erfüllt.
Genau, Quote ist erfüllt, die anderen sind halt normal.
Genau, ja. das nur weil es halt in einer Fantasy-Kultur eine Norm ist, das finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man sozusagen sagt, ja, in dieser Kultur ist halt diese Art von, die für diese Art von Sexualmoral, diese Art von Neigung ist mehr verbreitet oder mehr akzeptiert.
Genau, gerade mehr akzeptiert ist ja einfach, das kann ja einfach von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein.
Genau.
Ist cool, wenn das vorkommt, aber das heißt nicht, dass es bei anderen nicht vorkommen darf.
Genau. Als positives literarisches Beispiel ist ein Erotikbuch, aber Gefangen zwischen Eis und Feuer nennen, das ist da Kinky-Erotik und da gibt es halt ein kinkfreundliches Reich. Und es gibt aber auch Reiche, wo es nicht so akzeptiert ist und die Leute reisen dann halt da in das kinkfreundliche Reich, um damit zu interagieren und für die ist die Gesellschaft da genauso interessant und anders.
Mhm.
Und also man kann einfach dadurch gewinnen, dass man ja unterschiedliche Attitüden zeigt und eine Breite von Erleben und ich würde auch sagen, dass halt, wenn du Rassismus gegen Fantasyfiguren in deine Welt einbaust, entbindet dich das auch nicht darüber, über echten Rassismus nachzudenken. Hm. Zum einen interagierst du ja mit diesen Mechaniken, die in unserer realen Welt existieren.
Ja.
Und ja, zum anderen, wenn du jetzt halt eine Welt baust, in der Menschen super divers sind vom Aussehen her, ihr schwarze Asiaten und Weiße wohnen halt einfach zusammen und hängen miteinander rum und es gibt keinen Rassismus. Aber sie behandeln Orks exakt so, wie heute Schwarze behandelt werden.
Mhm. Das könnte sich komisch anfühlen.
Ja, also wenn du sagen würdest, du bist eine schwarze Person, möchtest mitspielen da. Spielst du einen Ork, weil das...
Um das gleiche Gefühl zu haben wie in der realen Welt?
Ja, oder halt einfach, weil du sagst, okay, ich kann mich mit der... Also ich möchte eigentlich jemanden spielen, der gegen dieses Scheißsystem kämpft.
Ja.
Oder spielst du einen Schwarzen in dieser Welt, in diesem Setting und bist dann auf der...
Seite der Unterdrücker.
Genau, auf der privilegierten Unterdrückerseite. Und ja, wirst praktisch angehalten, Rassismen zu replizieren, die du selber erlebst.
Mhm.
Also...
Es könnte awkward werden.
Awkward. Sorry. Und ja, es halt war genau die Entscheidung, wir haben nur Weiße, damit sie die Orks unterdrücken können. Vielleicht ist das nicht die Entscheidung, die ihr treffen solltet.
Ja, ja. Ich kann natürlich absolut verstehen, dass man die Idee hat, wenn es andere Wesen gibt, wenn es irgendwelche Aliens gibt, wenn es irgendwelche fantastischen Spezies gibt, wenn die Menschheit denen gegenübersteht und das eventuell sogar ein Feind, ein gemeinsamer Feind ist oder so, dass dann untereinander die Rassismen gar nicht erst entstehen oder an der Bedeutung verlieren. Und dass deswegen das entsteht, das ergibt für mich total Sinn. Aber vom Spielgefühl für Personen, die, ja.
Dann sollte man halt keine anderen Rassismen, also die Rassismen nicht woanders replizieren.
Ja.
Also das ist, also man sollte halt nicht ein Symbol für Rassismus schaffen.
Genau.
Während man gleichzeitig so, also vielleicht, also man kann ja sogar positiv denken, ich zeige jetzt hier eine Alternative auf, aber ich zeige gleichzeitig, wie böse es sein kann. Aber das ist halt nicht, wie es sich anfühlt, weil wir spielen eben aus einer rassistischen Welt heraus. Also wir haben den Kontext unserer eigenen Welt.
Ja.
Und dann nutzt nicht das Symbol, wenn du die realen Implikationen ignorierst.
Mhm.
Und ja, fantastische Kämpfe für Recht können intersektional sein, würde ich sagen.
Ja.
Also man kann sowohl für Orks als auch für Schwarze kämpfen, wenn man keiner bei Shadowrun ist.
Ein gutes Beispiel ist der X-Men, wo Magneto aufgrund seiner Vergangenheit als verfolgter Jude zu seinen Überzeugungen kommt, wie die Mutanten handeln müssen, um nicht unterdrückt zu werden. Das ist halt sehr greifbar.
Genau, wie halt sich die Theaterkampagne für das Schwarze Auge mit zwei Völkern beschäftigt, in die man halt ein bisschen jüdische Symbolik reinlesen kann. Zum einen die Nabaden und zum anderen Goblins im Bornland. Und es geht halt darum, dass beide Leute sind und eine Daseinsberechtigung haben, miteinander interagieren. Und da ist halt eher das Intersektionale steht im Vordergrund. Und das ist eine Umsetzung, wo eventuell halt in anderen Settings nur ein Symbol gewählt worden wäre.
Mhm.
Aber bei DSA ist es halt ein gewachsenes Setting und da sind beide und dann wird in dieser Kampagne wird es halt reflektiert und damit bewusst gar nicht umgegangen.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel, wie man es eben verbinden kann.
Ja, wie man eben menschliche Symbole mit fantastischen Symbolen verbinden kann und damit auch gleichzeitig aufzeigen, ist vielleicht nicht okay ist, die fantastischen Symbole so zu verwenden wie ja, rassistische Propaganda. Also das ist nicht einfach okay ist, Goblins zu erschlagen, weil es ist ein Ungeziefer. Sondern eben indem man menschliche Figuren daneben setzt, die halt auf eine andere Art sozusagen dieselbe Minderheit repräsentieren, wird halt deutlicher, was für eine Sprache man da eigentlich verwendet für Fantasy-Völker.
Ja. Gibt es eigentlich auch positive Orkbilder? Kann man das reclaimen? Kann man positive Orkbilder schaffen? wo wir jetzt lange drüber geredet haben, wie man es nicht machen sollte.
Wahrscheinlich. Also an sich müsste es möglich sein, das zu reclaimen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es gibt ja auch People of Color, die gerne Orks spielen und so. Also muss ja notwendig sein, dass die Orks halt nicht böse sind, dass man sie in anderer Sprache beschreibt.
Ja, dass es Leute sind, dass sie nicht einfach die Orks als Masse sind.
Genau, überlegen, wie man mit Rassismus da umgeht.
Mhm.
Ich würde da nochmal auf Bendis Holtz Artikel verweisen. Der gibt mehr Tipps dafür, wie er sich vorstellt, wie man Orks spielt.
Mhm.
Zusammenfassung: Orks punch Nazis. Die Horde ist die Lösung für Kolonialismus.
Sehr schön.
Und ja, ist es notwendig, Orks zu reclaimen?
Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber ich denke, es ist eine gute Möglichkeit. Also, wenn man eben Edo, also ne, Elfdwarf, Orks schreibt, dass man es nicht auf die Weise schreibt, dass man die Rassismen reproduziert, sondern man was Neues produziert, man vielleicht auf andere Beschreibungen zurückgreift, als Rassismen zu reproduzieren.
Ja.
Auch nicht als die Rassismen, die man kennt, zu reproduzieren, sondern, also ne, die man in den Org-Beschreibungen schon kennt, sondern allgemein, dass man nicht auf rassistische Stereotype zurückgreift.
Ja, genau, und ich würde halt auch sagen, eventuell sind nicht wir als die Orks, also wir als weiße Autorinnen sind es vielleicht nicht die Orks reclaim. Wir können Orks schreiben, die wir versuchen, Rassismus freizuhalten, und wir können sie anbieten, aber letztlich sollten es die Leute sein, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, die sowas für sich reclaimen können oder eben ablehnen.
Ja.
Also wir sind da nicht der Maßstab, ob das schon okay ist.
Richtig. Und als Elite kann man halt auch einfach Fantasy schreiben, ohne diese Zusammensetzung aus Rassen.
Ja.
Und Spezies.
Ja, oder halt auch ohne Rassismus, wenn man es hinkriegt.
Genau. Beides gut.
Ja, aber kommen wir zur nächsten Gefahr aus dem Osten. Dem Warschauer Pakt. Weil der Kommunismus wurde halt auch lange als das böse im Osten dargestellt. Und
ja.
Das Rollenspiel ist halt einfach in der Zeit des Kalten Kriegs entstanden als Hobby.
Was ich sehr interessant finde, so als Nebenpunkt.
Ja. Also ich weiß nicht, ob der Kalte Krieg notwendigerweise Teil davon war, warum Rollenspiel entstanden ist, aber was man damals so als zeitgenössisches Setting geschrieben hat.
Mhm, das auf jeden Fall.
Da wurde halt das Weltbild einfach dadurch geprägt. Und die Kommunisten sind einfach die Bösen in vielen Action- und Spionagespielen und Filmen. Und
ja, gleichzeitig waren halt auch Weltbeschreibungen über den Osten nicht so richtig verfügbar für die Leute, die im Westen geschrieben haben.
Genau, es gab einfach weniger Informationen. Russischsprachigkeit natürlich nicht so, dann kein Internet. Und selbst wenn du halt Informationen aus dem Osten bekommen hast, waren die natürlich auch genauso geprägt propagandistisch.
Ja, also du hattest die Auswahl zwischen westlicher Propaganda oder östlicher Propaganda. Ja. Und man befand sich halt in einem Kalten Krieg. Ja, aber die Kommunisten als so Wegwerfgegner der 80er Jahre sind halt auch, also jetzt heute kann man die noch nostalgisch genießen, weil es wirkt einfach nicht mehr real.
Ja, eben, genau, weil alle wissen, dass der Klischee-Russe halt einen, also der Bösewicht mit dem Akzent und so.
Mhm. Dass es halt ein Klischee ist, das einfach nichts mit der Realität zu tun. Also hoffentlich wissen das alle.
Es ist wieder mal wie viel von diesen Sachen. Ja, an sich wissen das alle, aber trotzdem, wenn man nur dieses Bild sieht, repliziert es dann halt doch einen anderen Stereotyp. Und
der kann sich festsetzen.
Genau, und ich würde sagen, dass halt gerade in Deutschland durchaus, ich sag mal, slawisches Aussehen eine rassifizierte Kategorie ist.
Mhm.
Und ja, es gibt natürlich Rollenspiele, die sich mit Russland beschäftigen und mit dem Warschauer Pakt speziell. Ich würde sagen, als zum Beispiel Night Witches, da geht es um sowjetische Pilotinnen im Zweiten Weltkrieg, das war eine reale Militäreinheit, die Flugzeuge geflogen und nachts halt die deutschen Stellungen bombardiert.
Waren wohl recht effektiv?
Ja, man spielte halt Pilotinnen und hat halt eine Phase der Nacht, wo man Bomben
abwirft.
Ja, genau, wo Flugansätze fliegt, und dann hat man eine Phase am Tag, wo man in der sowjetischen Gesellschaft klarkommen muss.
Beides bestimmt interessante Punkte.
Dann würde ich als nächstes nochmal Scherbenland erwähnen. Das ist halt ist von den Vögten, also Judith und Christian. Und da geht es einfach um ein russisch inspiriertes Fantasy-Setting. Da spielt man eben ja die Leibgarde oder die Agenten des Zaren in so einer, ich sag mal, napoleonischen Technologiewelt. Und wird halt viel russische Mythologie und Märchenwelt und Ästhetik aufgegriffen. Aber es ist halt eine Fantasy-Version von dem Ganzen. Das ist halt nicht ein so ist es, sondern eine inspirierte Fantasy.
Mhm. Und klingt tatsächlich sehr, sehr, sehr nice. Dagegen Traktor Station.
Ja, Kharkov 37 oder Cold Harvest bzw. Eiskalte Ernte. Das ist im Grunde gefühlt ist dasselbe Szenario.
Mhm.
Ja, auf so einem russischen Kollektivbauernhof passiert irgendwas Mythosmäßiges und Agenten des stalinistischen Regimes gehen dahin, um zu ermitteln. Man spielt praktisch die stalinistischen
Ermittler.
Ja, Schergen.
Mhm. Die auf den Mythos treffen. Es sind Cthulhu-Abenteuer?
Ja, yeah, genau. Ja, also ich tue mich schwer damit.
Mhm.
Weil stalinistische Säuberungen waren halt auch ziemlich unangenehm, so.
Was man so hört?
Ja, nee, das waren halt einfach, also wirklich diktatorische Verbrechen. Und wenn man dann halt die Sowjetkommissare spielt, die da hingehen und Leuten ins Genick schießen. Ich weiß halt nicht, wie cool das ist, so.
Mhm.
Und also ich fühle mich da irgendwie wie unwohl mit.
Ja, es wirkt auch nicht, als wäre der Mythos irgendwie interessant eingesetzt dafür.
Ja, es ist halt mehr so in diesem Setting. Und was haben wir haben ja als Ermittler jetzt ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, ist halt ein Teil davon. So dieses, wir müssen uns nicht an
Gesetze halten oder sowas.
Ja, genau. Wir müssen uns halt nur irgendwie cool dialektisch begründen können und dann können wir Grauen anrichten, ja. Und ich weiß halt nicht.
Ja, fühlt sich für mich auch nicht so richtig gut an. Also
die Abenteuer, so ich sie mir angesehen habe, vermitteln mir nicht genug von, ich sag mal, sowjetischer Kultur und Denkweise, als dass die Leute, die nicht spielen, wie Kommissare bei Warhammer 40.000, die halt auch einfach eine Parodie davon sind. Das sind beides halt von Amerikanern geschriebene Settings.
Mhm.
Und ich weiß halt nicht, ob das die Leute sind, die das machen sollten. So.
Also wenn, dann vielleicht mit mehr Feingefühl.
Ich bin mir halt einfach unsicher, weil es bringt einen schon eine Täterperspektive.
Mhm.
Also ja, natürlich, das ist halt so, ich muss mich nicht schlecht fühlen mit meinem Charakter, was Schlimmes passiert bei Cthulhu. Also ich entmenschliche meinen eigenen Charakter dadurch, dass ich so einen sowjetischen Verbrecheragenten spiele. Gleichzeitig entmenschliche ich ja wieder TäterInnen oder ich fiege aber den TäterInnen mit. Das ist beides halt irgendwie. Ich glaube nicht, dass die wirklich interessante Fragen stellen.
Mhm.
Und ja, eben durch die Perspektive. Also es gibt ja auch für Cthulhu durchaus Settings, die sich mit Rassismusfragen zum Beispiel beschäftigen, halt Harlem Unbound zum Beispiel oder The Wives of March. Aber da spielt man eben die von Rassismus Betroffenen.
Genau. Und
der Horror ist auch oft symbolisch für das, was in der Welt vorgeht. So.
Genau. Und also ich habe Wives of March auch gespielt. Und auch wenn wir eine komplett weiße Gruppe an Personen waren, die es gespielt hat, bekam man zumindest einen Eindruck davon, ja, wie es sich als nicht privilegierte Person in einer rassistischen Gesellschaft anfühlen könnte und was für Einschränkungen das für einen mitbringt.
Das Abenteuer war halt nicht aufgezogen, als es sind alles Mitglieder des Ku Klux Klans, die ermitteln.
Ja, richtig.
Oder der Polizei von irgendeiner Südstaatenstadt. Man war nicht auf der Seite der TäterInnen.
Ja. Und ganz ehrlich, ich möchte mich auch nicht so richtig auf die Seite der TäterInnen stellen. Ich finde das ein eher unangenehmes Konzept.
Ja, genau. Und es ist halt auch nicht zu verleugnen, dass halt zum Beispiel der Stalinismus durchaus einfach diktatorisches System war und dass da viele abgefuckte Verbrechen passiert sind. Also wenn man halt zum Beispiel Holodomor nennt, gibt es auch ein Spiel drüber, eine menschengemachte Hungersnot, wo halt einfach Leute zu Millionen verhungert sind.
Mhm.
Weil einfach das Getreide weggefahren wurde. Das war teilweise zum Verkauf für die Wiesen. Aber auf jeden Fall absichtlich sind die verhungert.
Mhm.
Weil man ihnen Menschlichkeit abgesprochen hat. Und das Spiel darüber ist halt auch ein wirklich hartes, wo es halt darum geht, Kalorien zusammen zu klauen mit allen Mitteln, die man so hat in dieser Zeit. Also ich weiß nicht, ob ich das als eine Spielempfehlung aussprechen will, aber es ist darüber designt worden. Aber ja, es ist halt die Art von Verbrechen, die da auch passiert sind. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da die Täter spielen möchte.
Ich eigentlich auch nicht. Auch nicht, wenn sie gegen den Mythos kämpfen.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also es gibt in meiner Familiengeschichte durchaus Berührungspunkte mit Holodomor, also dass da halt zumindest deswegen welche ausgewandert sind und die nicht ausgewandert sind, die gibt es halt nicht mehr, weil verhungert. Und auch trotzdem fühle ich mich nicht notwendigerweise berechtigt damit zu interagieren, indem ich Sowjetkommissare spiele.
Ja. Verständlich. Also, und wenn man dann überlegt, dass Leute, die damit einfach keine Berührungspunkte haben, das Schreiben und Spielen als Kick. Aber es gibt halt Leute, die damit einfach, bei denen das Familiengeschichte ist.
Ja, genau. Das ist halt wieder so ein...
Sowohl auf Täter- als auch auf Opferseite.
Genau, das ist halt so ein Othering. Also man schreibt darüber, weil das Setting weiter entfernt wirkt. Und deswegen, das halt eben, dass es in Russland stattfindet.
Lässt es weit weg erscheinen.
Genau, da kann man mal die Täter machen.
So weit weg ist das halt nicht. Nee. Nicht in einer globalisierten Welt, wie wir sie haben.
Nur weil es geografisch weit weg ist, macht es halt auch nicht weniger zu einer menschlichen Tragödie, die echt war.
Ja.
Und ja, was ich als Trend der Darstellung von Charakteren aus dem Osten sehe, ist, dass sie durchaus mittlerweile mit mehr Empathie und Menschlichkeit und ernster genommen dargestellt werden. Auch gerade in westlichen Serien. Tschernobyl zum Beispiel, da geht es ja um diese berühmte Katastrophe und die Reaktionen darauf. Und das wird aber auch ein bisschen als Symbol verwendet für den allgemeinen Umgang von Gesellschaft mit Katastrophen, was notwendig ist, um sie zu verhindern, aber eben auch, was für Hindernisse da im Weg stehen. Und das kann durchaus symbolisch für die Klimakrise gelesen werden, aber hat jetzt auch noch neue Relevanz gewonnen durch Corona.
Ja. Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass eben in sehr aktuellen Medien die Empathie offensichtlich gewonnen wurde. Bereit ist, sie als Person wahrzunehmen. Ja, wir sind soweit.
Darüber zu schreiben. Also es gibt ja hier in Deutschland 83, 86, 89, halt drei Staffeln für eine Serie. Und da ist einer der Kernkonflikte eben, wie die Charakter, also die Agenten der DDR, damit umgehen, wie sozusagen die sozialistischen Prinzipien nicht mehr die greifen der DDR. Also dass Sozialismus als ein Weltbild ernst genommen wird, das Leute prägt und halt gleichwertig da gezeigt wird. Ein bisschen gemeinsam hat es, glaube ich, dass der scheiternde Sozialismus als Symbol oder als Warnung für den scheiternden Kapitalismus genommen wird. Mhm. Ja, würde dich sowas im Rollenspiel interessieren? Also hättest du Bock auf ein Setting im Osten?
Kommt auf den Zusammenhang an. Also, wo wir eben Night Wishes oder Scherbenland genannt haben, das klingt durchaus interessant. Ja. Ich habe beides noch nicht gespielt, aber gerade Scherbenland, die Märchenästhetik finde ich sehr, sehr cool. So jetzt konkreter...
Ja, Kalter Krieg.
Kalter Krieg Sachen, Tschernobyl oder Ostdeutschland, Westdeutschland weniger. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich käme wahrscheinlich auf den Pitch an.
Ja.
Also ich glaube, das ist bei mir einfach eine Sache von, was ist jetzt tatsächlich Inhalt. So Katastrophending aus der nahen, realen Welt ist, glaube ich, nicht ganz so meins.
Ich glaube, Tschernobyl würde ich auch nicht als Setting spielen.
Ja.
Aber so Agentensachen kann ich mir schon...
Das könnte wieder was sein, ja.
Ja, ich habe da am ehesten, glaube ich, was ich davon gespielt habe, ist Ron Edwards Spione. Ja, da geht es halt um Spione in Berlin. Und man hat einen Guy und einen Spy-Teil seines Charakterblattes. Also einmal die Person und einmal der Spion.
Mhm. Ja, ich glaube, im Spionagedings, ja, wäre für mich auf jeden Fall interessanter als Katastrophendings oder politische Gegebenheiten-Setting. Also ja. Das spielt ja bei Spionage auf jeden Fall mit rein, aber halt ist eine andere Herangehensweise. Und da sehe ich für mich die Spannung auch mehr, aber im Märchen würde ich mich wahrscheinlich trotzdem eher sehen.
Ja, und damit haben wir den Übergang zum nächsten Punkt, denn Polen hat sich zu einem Hotspot der Fantastik entwickelt in den letzten Jahren. Zum einen kann man CD Projekt Red nennen, das ist eine wirklich große Computerspielfirma, die viel, viel Einfluss hat. Unter anderem hat mir Cyberpunk 2077 gemacht und so ein Witcher-Computerspiel. Und ja, was wir von der Firma und ihren Arbeitsbedingungen vis-à-vis Crunch und so halten, haben wir in der
Cyberpunk-Folge erwähnt.
Genau, Cyberpunk und Black History Month, das könnt ihr euch nochmal anhören. Aber ja, auf jeden Fall eine kulturelle Macht und ich glaube auch durchaus einfach, weil es ein, also es ist ein Land, dessen Fantastik nochmal neu wirkt, auch wenn es halt einfach Einflüsse von der Kultur der Märchenwelt, die sie da rezipiert.
Das Witcher-Computerspiel, das Ganze basiert auf einer Buchreihe, die ich auch in Gänze in meinem Regal stehen habe, weil ich sie sehr liebe.
Genau, es gab eine Fernsehserie auf Netflix vor kurzem.
Es gab einen Film, es gibt auch ein Rollenspiel, aber fangen wir mit der Buchreihe an. Mit der hat ja auch alles angefangen.
Ja, und da bist du doch auch schon länger Fan von.
Ja, schon. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Bücher habe, aber schon eine ganze Weile.
Weißt du, ob die vor dem Fall der Berliner Mauer geschrieben wurde? Oder vor Solidarność?
Ich meine sie wieder aus den 90ern. Also danach.
Meinst du die spezifisch polnisch oder ist es einfach Glück, dass sie so entstanden ist?
Sie ist auf jeden Fall spezifisch osteuropäisch. Hat so ein osteuropäisches Fantasy-Feeling. Und wer sich jetzt fragt, was ist das? Die Märchenfilme, die wir hoffentlich alle kennen. Ich glaube, sie werden oft als tschechische Märchenfilme.
Ja, gab es viele Produktionen von halt. Genau. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Ästhetik und ein Qualitätsmerkmal, das manchmal genannt wird. Also es hat durchaus einen...
Ja, und dieses Feeling dieser Filme wird aufgenommen. Also diese Märchen zumindest werden direkt referenziert.
Ja, das kommen halt auch so Märchenfiguren, Monster aus der polnischen
Mythologie vor, ja. Genau. Also es hat auf jeden Fall so ein Feeling. Und das ist auch, also man merkt Unterschiede, ganz klar. Also es hat ein ganz spezifisches Feeling. Also es wird als Dark Fantasy bezeichnet, aber weniger dieses Grimdark. Also es ist nicht, alles ist schlimm, alles geht zugrunde, sondern es sind eben normale Leute in einer schlechten Situation, die menschlich handeln. Glücksmomente sind selten, aber hervorgehoben und schön. Und das Ganze ist so eine Neigung zum Schönen bei drohendem Unheil.
Was ich ganz sympathisch fand, ist, dass der Hauptcharakter Geralt von Riva auch durchaus halt, also seine Verletzungen...
Bleiben Narben zurück und Teile der Bücher bestehen daraus, dass er sich erholt.
Genau, dass er damit lernt, mit seiner Behinderung zu leben.
Ja.
Das ist halt auch ein Motiv, das in der Fantasy gar nicht so häufig ist.
Oft tragen Verletzungen und große Geschehnisse keine Spuren, also keine bleibenden Spuren nach sich oder höchstens so verändern den Charakter weiter zum Helden.
Es kommen wenig behinderte Fantasy-Charakter als Hauptfigur vor.
Ja, und er hat halt Einschränkungen und ja, ist immer noch ein Badass-Kämpfer, aber ja, muss halt damit leben lernen, dass er eben nicht mehr unverletzt ist. Sowohl körperlich als auch psychisch. Ich glaube, was ihn auch so durch die Computerspiele und auch die Bücher und allem so anziehend macht, ist, dass er ein Charakter ist, der einerseits ein Badass-Kämpfer ist, der alles wegschnetzelt und besser ist im Kämpfen als so ein normaler Mensch. Also in dem Sinne hält aber halt auch einen moralischen Kompass, der ihn antreibt und der im Prinzip das treibende Werkzeug ist, das die Geschichte ins Rollen bringt. Geralt verändert sehr viel, also ist wirklich eine Macht in den Büchern und in den Spielen auch. Und was ihn antreibt, ist sein moralischer Kompass und seine Zuneigung zu einigen Personen. Und das ist nicht immer romantische Liebe, sondern auch einfach Freundschaft und väterliche Liebe. Und es treibt ihn an zu Handlungen, die die Welt verändern. Und ich habe mir das Rollenspiel angesehen, das ja von Pondsmith & Pondsmith ist, tatsächlich in Amerika produziert.
Ja, aber die arbeiten ja mit CG Projekt Red viel zusammen jetzt auch mit Cyberpunk und so. Also von Artisorian Games. Ist der Witcher ein Setting, wo du meinst, dass man da cool Rollen spielen kann? Also lohnt sich das oder ist das halt so Geralt-spezifisch, dass man da eigentlich gar nicht reingehen möchte? Also, dass eine andere Figur als Hauptperson nicht mehr vorstellbar ist?
Ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr spannend sein kann, weil eben auch die Welt sehr interessant ist. Man darf halt nicht erwarten, Geralt zu sein.
Ja.
Man ist halt die anderen.
Mhm.
Also genau, man spielt nicht Geralt in den Rollenspielen, sonst hättest du halt vier Geralt am Tisch mit einem Spielleiter.
Ja, oder halt ein Solospiel.
Genau, oder ein Solospiel. Das ist es nicht. Im Computerspiel spielst du ja Geralt, der durch die Welt erlebt. Und ist auch vom Design an das Computerspiel angelehnt, das Rollenspiel.
Also grafisch wie von den Spielmechaniken.
Das sagt das Rollenspiel selber, das ist nicht meine Aussage. Das sieht man aber auch. Also es ist sehr tabellenlastig. Man kann sehr viel als Zufallstabelle benutzen. Man kann den gesamten Lebensweg des Charakters auswürfeln.
Mhm.
Man kann aber auch auswählen. Dann ist es sehr, sehr viel Lesearbeit.
Ja, es hat ein Crafting-System.
Mhm.
Und
das ist auch an das PC-Spiel angelehnt.
Ja, ja.
Es gibt aber auch optionale Regeln, um es den Büchern ähnlicher zu machen. Also man kann so ein bisschen auswählen, mit welchem Fokus man es spielen möchte. Ob man eben diesen Computerspielfokus haben möchte oder den ein bisschen wegnehmen möchte.
Ja, würdest du sagen, es trifft den Ton von The Witcher, wie du ihn zu schätzen gelernt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also von dem, wie es sich liest, von dem, wie es aufgebaut ist, trifft es den Ton, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, mehr vom Spiel als von den Büchern. Aber auch die Spiele sind ja auch sehr nah an den Büchern vom Ton halt.
Und ich glaube, wenn man halt die Bücher gelesen hat und da in der Sprache drin ist, dann passt man seine Beschreibung wahrscheinlich einfach
ein bisschen an, ja.
Genau. Was ist halt ein dickes traditionelles Regelwerk? Also wir brauchen eine Weile, um es zu durchsteigen. Also gerade genau wegen viel Tabellen und Optionen und so. Es ist natürlich cool, wenn man sowas mag, aber es spricht auch Rassismus und Sicherheitsmechaniken wie Lions and Whales einfach ja direkt im Spielleitungskapitel an. Also es wird durchaus genutzt, um als Spielleitung an die Hand zu geben, wie man diese Welt gestalten kann und wie man in der Dark Fantasy emotional sicher spielt. Und das finde ich gut, dass sie da einen Wert drauf gelegt haben.
Ja, es hat ein Life-Path-System. Ne? Wie gesagt, man kann es auswürfeln. Es gibt Skill-Trees, also sehr computerspielmäßig.
Und das Ganze erinnert ein bisschen an Warhammer Fantasy. Also diese zufällige Charakterprogression, dass man eben einen Pfad einschlägt Und damit verbindet es sich auch ein bisschen mit der polnischen Designschule, auch wenn es halt nicht original da entstanden ist. Denn in Polen hat Warhammer Fantasy einen ziemlich großen Einfluss und allgemein V100-Systeme sind beliebt, weil Warhammer Fantasy war das erste, offiziell
nach Polen, ins Polnische übersetzt wurde.
Genau, da veröffentlicht wurde. Und das hat natürlich einen Einfluss. Das heißt, Polen hat auch durchaus nicht die D&D-Wurzeln, die viele andere Szenen haben. Also ähnlich wie Deutschland zum Beispiel, gibt es da eben einfach eine andere Wurzel, aus der sich eine eigene Szene mit eigenen Designs entwickelt hat. Das, auch ich bin halt nicht polnisch bei, das heißt, ich kann halt euch keinen kompletten Überblick geben, was es da alles gibt, aber...
Ich auch nicht, die Chance habe ich verpasst, das Ganze in Originalsprache zu genießen.
Genau, ein weiteres Rollenspiel, das aus Polen übersetzt wurde, ist Volsung. Das war so ein Steampunk-Fantasy-Ding. Es gibt ja auch einfach Spiele, die sich komplett mit polnischen Themen und Perspektiven beschäftigen. Gigi Pola, ich glaube, so ist es ausgesprochen, aber ist wahrscheinlich nicht. Er beschäftigt sich mit dem polnischen Mittelalter, also dem dortigen politischen System und Adelsintrigen und sowas. Das ist halt eine Perspektive, die man sonst so nicht kriegen würde. Ist aber auch entsprechend nicht übersetzt worden.
Also kriegt man sie immer noch nicht.
Du kannst Google übersetzen und mit Leuten reden, aber jetzt. Also, aber es ist halt was als Rollenspiel existiert. Ja, eben spezifisch polnisch ist.
Ja.
Und dann gibt's mit De Profundis halt ein lovecraftianisches Horrorspiel, das durchaus auf Englisch auch veröffentlicht ist und von vielen Leuten auch mal, ja, in der damaligen Indie-Szene relativ innovativ gefeiert wurde, also frühe 2000er. Was mir begegnet ist, dass es auch in Polen ein 3W20-System gibt, das sich verbreitet hat, unter anderem für Naoshima und Monastir verwendet wurde und das eine Parallelentwicklung zu DSA ist. Also ich habe da rumgefragt und informierte Quellen gefunden und tatsächlich war das Schwarze Auge keine Inspiration dafür, sondern sie haben einfach parallel die Idee gehabt, okay, wenn wir mehrere Fähigkeiten direkt abfragen, dann passt das relativistisch besser und wir nehmen einfach 3W20, mit denen wir auf drei Eigenschaften würfeln. Also es ist halt nicht, also offenbar ist diese DSA-Idee nicht was einzigartig entstanden ist, sondern
etwas. Gleichzeitig ist es in Polen auch entstanden.
10 Jahre später, aber ohne Einfluss, ja.
Ja.
Parallel. Wo wir über Polen reden, natürlich als queerer Podcast kommen wir nicht umhin zu sagen, dass es natürlich da gerade um die LGBTQ-Rechte nicht gut bestellt ist, genau wie halt in Ungarn, in Russland und so.
Ja, und zum Teil auch einfach bei Frauenrechten, genau, darf man nicht vergessen.
Also wenn sie halt anfangen, Menschenrechte wegzunehmen, dann hört man nicht so auf damit. Ja, gibt es halt leider gerade in Osteuropa durchaus einen Trend, dagegen zu sein. Es verdient auf jeden Fall auch unsere Solidarität. Was ein Fehler ist, den man nicht machen darf, ist zu sagen, das sind böse Leute im Osten, die sind weniger zivilisiert als wir und deswegen machen die das.
Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht, was passiert. Es sind Kulturen und Menschen, das sind auch einfach nur Leute. Die sind nicht weniger wert, weil sie in der Gesellschaft leben.
Weil sie das Pech haben, da zu leben, wo Faschismus gerade passiert.
Ja, das Problem kennen wir in Deutschland, dass es passieren kann. Und man muss auch sagen, in anderen Gegenden ist es mit LGBTQ-Rechten gerade vielleicht auch nicht viel besser. Und
ja, Großbritannien und in den USA werden die halt auch gerade
angegriffen.
Ja, legislativ. Also genau, es ist halt kein Problem des Ostens, weil die Leute da minderwertig sind.
Genau.
Sondern es ist ein globaler Trend, der da mehr greift gerade.
Ja. Das prangern wir allgemein an, aber das ist kein Grund, auf Leute herabzusehen.
Genau, zeigt es solidarisch mit den Betroffenen und nutzt es nicht, um Menschenfeindlichkeit auf einer anderen Ebene damit zu begründen.
Genau. Wir sind prinzipiell gegen Menschenfeindlichkeit.
Ja, und wo wir
bei Menschenfeindlichkeit sind.
Ja, und da wir die ganze Zeit über den Osten reden, es gibt in Deutschland ja auch einen Osten und es gibt die DDR, oder gab sie, die hat natürlich auch eigene Kultur gehabt und eigene Dinge hinterlassen und da haben wir uns mal ein bisschen informiert, was die Rollenspielszene der DDR so hergegeben hat und tatsächlich gab es eine. Das ist ja die erste neue Information für viele Leute.
Genau, denn zur Entstehung des Rollenspiels in Westdeutschland gab es ja einfach eine Abschottung der DDR. Das heißt aber nicht, dass sie kein Rollenspiel hatten.
Und das heißt auch nicht, dass sie keinen Einfluss aus der westlichen Kultur hatten, weil es wurde Westfernsehen geguckt, es wurden Westsachen importiert und so sind halt schon in den 70er Jahren Rollenspielprodukte in die DDR gekommen. Also oft waren GIs, die aus Westberlin rübergereist und Sachen verkauft haben, die Quelle und im amerikanischen Militär war D&D ein relativ beliebtes Hobby und COSIMS, weil Leute, die das Militär suchen, die interessieren sich vielleicht auch für Spiele, in denen man militärische Konflikte nachstellt. Das war sicherlich ein Faktor und zum anderen haben die viel Zeit, wo sie gemeinsam im Raum sitzen und sich langweilen. Also gerade wenn du irgendwie halt Grenzwächter in oder sowas bist.
Ja, ja, da sitzt du viel rum und...
Genau, deswegen waren halt Rollenspiele beim amerikanischen Militär relativ früh verbreitet und beliebt. Und die wurden halt dann auch ja, weiterverkauft und sind so in die DDR geraten, wo sie dann oft mehr schlecht als recht
übersetzt
also,
wurden.
Da wurde nicht, also englische Bilder wurde halt nicht so viel Wert gelegt, da Russisch halt die relevantere Sprache.
Mhm.
Und dann mit halt Schreibmaschine abgetippt und so vervielfältigt. Also es wurde halt nicht groß auf Copyright geachtet, sondern die Dinger sind halt einfach von Hand zu Hand gegangen.
Wie willst du auch auf Copyright achten, wenn du es zu Hause übersetzen musst, um es spielen zu können?
Genau.
Du hast ja keine andere Wahl gehabt.
Nee, genau. Es wurde halt dann halt für den Obolus oder so weitergereicht, abgetippt. In den 80ern kamen dann natürlich Computer als Möglichkeit dazu, also dass es per Diskette weitergereicht wurde und dann im Nadeldrucker vervielfältigt. Mhm. Aber genau, die meisten Rollenspiele waren halt abgetippt und vervielfältigt. Sogar das schwarze Auge wurde. Natürlich wurde das halt, das musste man nicht übersetzen. Aber.
Es wurde auch dann unter der Hand gehandelt.
Genau, aber das wurde halt auch abgetippt und vervielfältigt so.
Mhm.
Also die Methode gab es da durchaus und ja, es war halt eine relativ kleine Szene natürlich, weil eben Schmuggelware, recht teuer.
Ja, über Schmuggler und über Fernsehberichte von Spielemessen davon gehört, also nicht die größte Szene.
Nee, genau, aber wo gespielt wurde, natürlich bei sich zu Hause, wie bei uns auch.
Mhm.
Conventions gab es keine, also...
Wie oft, auch.
Genau, aber es gab eben, also... durchaus in Kirchen, wo halt viel so Jugendkultur, die westlich beeinflusst war, stattgefunden hat. Das waren halt durchaus Schutzräume, weil da weniger Repressalien waren, weniger Überwachung. Da wurde halt auch gespielt. Wozu, wo man eventuell auf Listen gekommen ist, dass man sich in Kirchen rumtreibt, was halt in der Nähe zum Widerstand impliziert oder zur Opposition zum Sozialismus, aber zumindest in den Augen der Stasi. Aber ja, da wurde sich dann halt auch getroffen und Rollen gespielt. Manche FDJ-Jugendclubs waren halt so offen, dass sie zumindest nach Öffnungszeit halt auch einfach eine Rollenspielrunde erlaubt haben.
Ja.
Was halt ein Brettspiel. Also Rollenspiel als sich, es waren halt Westprodukte und deswegen prinzipiell ein bisschen verdächtig. Aber es war jetzt halt kein super verfolgtes Hobby, wie halt zum Beispiel Punkmusik.
Mhm.
Aber es wurden wohl schon Leute durchaus mal, wenn sie in ihren Spielen also zu politische Anspielungen gemacht haben und so, auch schon mal vorgeladen und gebeten, sich ein bisschen zu mäßigen von der Stasi. Was impliziert, dass im Grunde von der Stasi abgehörte, den halt Runden der DDR die ersten Let's Plays waren. Für ein sehr exklusives Publikum.
Ich fand auch ganz interessant, wie unser Interviewpartner an seinen DSA 1 gekommen ist.
Genau, Grüße an Mario an dieser Stelle.
Mhm, mit der Box unter dem Ersatzreifen ist sein Onkel über die Grenze, also hat es über die Grenze geschmuggelt.
Genau, Westverwandtschaft, das war auch eine gute Quelle für Rollenspiele.
Mhm.
Wird halt da 1985 die DSA-Box rüber geschmuggelt. Das war dann halt einer von diesen vielen kleinen Gruppen, wo halt einfach, ja, fünf Leute haben das Hobby entdeckt. Haben da halt Material für gekriegt, haben das gespielt. Aber es war halt keine eigene Szene, sondern einfach eine Spielrunde.
Mhm.
Eben, da gab es das zum 12. Geburtstag, das waren halt Jüngere. Und die Rollenspielszene waren halt eher so Leute über 20, die eben, ja...
ein bisschen mehr Connections hatten.
Ja, studentisches Umfeld und so.
Ja.
Und es gab auch viele, die sich halt über Computerspiele verbreitet haben. Also in der DDR gab es halt auch Computerspiele, also halt Amiga und Commodore und so.
Mhm.
Also so Computerspiel war eher was, wo du hingehst, um die Aktivität auszuüben. Also irgendwie halt wieder ein Jugendclub oder eine Kirche oder was auch immer. Einer, der so ein Ding hat und die waren halt sauteuer und selten. Das heißt, man ist halt eher gemeinsam hingegangen und hat da gespielt.
Ja.
Aber dadurch hat man natürlich auch Spielmechaniken mitgekriegt. Also wenn man da halt irgendwie Wizardry oder Might and Magic oder Ultima sieht, da sind ja Spielmechaniken drin. Also das Prinzip Rollenspiel wird einem dadurch vermittelt mit Werten und Proben und dann... zum einen haben Leute daraus sehr etwas entwickelt, aber zum anderen war es natürlich auch Inspiration fürs Rollenspiel, wenn man schon was hatte. Und später mit Pool of Radiance gab es halt auch eine D&D-Umsetzung am Computer, die natürlich nochmal direkt 1:1 so die Spielmechaniken beibringen konnte und mehr Monster und Werte, die man direkt verwenden konnte. Und wenn so ein Computerspiel halt durchgespielt ist, dann kriegt man halt im Osten gar nicht so schnell Nachschub. Das heißt, Rollenspiel war da auch eine gute Möglichkeit, einfach weiterzumachen.
Ja.
Und ja, Spiele, von denen wir gehört haben, dass sie verwendet werden, ist halt einmal Chainmail, also ein Proto-Rollenspiel, Vorgänger von D&D, eben halt die halt Combat Sims-Kram. Dann natürlich D&D, AD&D, halt alles schon 70er-Jahre mäßig. Dann RuneQuest, aber natürlich auch DSA 1 und 2. Und ja, manchmal mussten halt Würfel und sowas ersetzt werden, indem man zum Beispiel die Zahlen auf den Zettel schreibt und aus dem Hut zieht. Mhm. Also Zahlen 1 bis 20, weil man halt den Würfel nicht bekommt, wenn man halt eine runtergetippte Spielanleitung hat.
Ja. Tabletops gab es wohl auch mit Plastikspielzeug?
Genau, es gab so Plastiksoldaten, so Minisoldaten so und Ritter.
Und ja, auch viele Homebrews und Briefspiel.
Ja, genau. Also Homebrews, ja, wir hatten ja schon die Spielemesse, die im Westfernsehen gesehen wurde.
Dann macht man das halt nach, wie man das...
Genau, mit Spielmechaniken, die man kennt irgendwie aus Mensch, ärgere dich nicht und was nicht allem. Also was man halt, also man holt halt die Spielesammlung aus dem Regal und designt ein Spiel.
Mhm.
Und spielt das dann da. Gibt's halt auch, ja, eben so mehrere kleine Cargo-Kulte, die halt das Konzept von Rollenspiel gesehen haben und dann entwickelt. Und ja, das Briefspiel, den, von dem ich gehört habe, das war halt in Görlitz. Also halt, mehr Osten geht halt gar nicht in der DDR, also polnische Grenze. Und das heißt, sie hat natürlich nicht unbedingt hier den Westfernseh und GI-Zugriff. Aber die haben halt ein Briefspiel entwickelt mit halt super tiefem Hintergrund, also so DSA-tiefe Beschreibung. Und jeder hatte sein eigenes Königreich. Und dann haben sie da Briefaustausch gemacht, diplomatische Noten und die Romanzen zwischen Charakteren und dann Stammbäume gezeichnet und Miniaturen gebaut von ihren Schlössern und den Leuten, die da wohnen und so. Und das haben sie halt in der Schule irgendwie angefangen. Wie lange war ich in der Klasse, haben sie Briefe und her geschoben. Dann haben sie halt dieses Spiel einfach über Jahrzehnte weitergemacht.
Das ist schon echt beeindruckend. Also... Wir kennen die Briefspiele aus DSA, die es auf einem ähnlichen Level betreiben, aber das ohne so eine Grundlage zu haben, sondern das als Homebrew zu machen, ist schon echt cool.
Ja, genau. Und es zeigt eben, also vielleicht zeigt es, dass die deutsche Fantasy zum tiefen Hintergrund neigt.
Ja.
Es zeigt aber auch, dass im Rollenspiel durchaus eine Idee ist, die Leute einfach einzeln haben. Und es ist ja eigentlich auch ein Mensch, also Geschichten erzählen ist ja ein menschlicher Modus. Und
ja.
Das in einem Spiel drum zu gestalten, ist halt auch einfach eine
Idee, die sich offensichtlich sehr gut verbreitet.
Genau. Und es gab in der DDR halt, ja, eine Rollenspielszene und die hatte auch ungefähr da angefangen, in Westdeutschland angefangen hat in den 70ern und war dann halt bis zum Ende der DDR und danach ist halt relativ, also...
Danach hat sich's eingefügt.
Ja, wobei, ja, natürlich die Bezugswege wurden einfacher, aber die Rollenspiele mussten sich halt auch erstmal verbreiten. Also,
ja, klar.
Also wer nach Westberlin fahren konnte, hatte natürlich dann auch natürlich einen schnelleren Zugang zur größeren Szene als, ja, Leute, die halt eben in Görlitz wohnen.
Mhm.
Ja, mittlerweile gibt es auch ein paar Cons im Osten, die man nennen kann, halt, weil wir sie halt in unserer Umzugsfolge übergangen haben. Die Sonnencon in Berlin möchte ich nennen.
Es gibt eine Con in Berlin.
Ja, doch, ja.
Genau. Wir haben eine gefunden.
Und ja, Drehcon in Dresden, die haben uns auf Twitter gefolgt, deswegen nenne ich sie jetzt. Und ansonsten die Lindencon in Leipzig, Halunkencon in Halle. Also es gibt durchaus eine, da halt heute einfach Szene und Cons und so.
Auch gute Namen.
Ja, namentlich. Auf jeden Fall. Das sind halt keine für einen richtigen Großcons, aber ja.
Naja, wir kennen ja auch viele kleinere Cons auch bei uns in der Umgebung. Also.
Ja, und es gibt auch garantiert noch mehr da,
von
denen wir einfach nichts wissen, weil wir da nicht wohnen, nicht das Einzugsgebiet sind.
Ja.
Genau, aber ja, ist Ostdeutschland heute noch eine relevante Kategorie?
Also in meiner persönlichen Bubble, ehrlich gesagt, relativ wenig. Man fühlt sich eher zusammengewachsen, aber... Ich glaube, das ist auch eine Bubble-Sache. Also.
Ja, ich glaube, kulturell gibt es noch Vorbehalte, aus meiner Sensitivity-Reading-Perspektive, würde ich sagen. Also es gibt halt immer noch eine leichte Abfälligkeit, die halt so eine Darstellung von Osten, gerade von DDR existiert und halt dieses, ja, halt so ein Bild, dass das halt da, dass es eigentlich verloren, dass es verloren ist schon.
Mhm.
Das sind jetzt die Nazis so.
Mhm.
Und das ist halt eben nicht so. Und es gibt auch einfach eine unterschiedliche sprachliche und kulturelle Prägung, die noch existiert. Sei es halt Jägerschnitzel. Also bei uns ist das halt ein...
Schnitzel?
Ja, verliertes Schnitzel mit...
Jägersoße, also halt Champignonsoße, Rahmsoße.
Genau. Und im Osten ist das halt eine panierte Jagdwurst. Also man erkennt bei beidem etymologisch, was herkommt. Also einmal Jagdwurst, einmal Jägersoße und dann mit dieser Panade und so. Also,
aha.
Also man kann einfach verwirrend... einander vorbeireden.
Ich möchte an dieser Stelle auch einfach nur Uhrzeiten nennen, mit denen man verwirrend einander vorbeireden kann.
Ja. Als Beispiel, warum man Sensitivity-Reading braucht anhand von Jägerschnitzel.
Mhm.
Wenn du eine Szene beschreibst, bei dem einen, also wenn du nur das Wort beschreibst, entsteht ein unterschiedliches Bild im Kopf.
Mhm.
Und wenn du sowas zum Beispiel halt einfach in einem Bild umsetzen willst oder wenn du ein Drehbuch halt hast, dann...
Je nachdem, wer das umsetzt, kommt was anderes bei raus.
Genau. Und je nachdem, in welchem Kulturraum du schreibst.
Hm.
Also wenn du halt von Jägerschnitzel schreibst, wenn es halt um den Osten geht, dann solltest du halt einen Ostjägerschnitzel machen.
Ja.
Beschreiben. Und deswegen, es gibt halt einfach einen Unterschied in der Stimme. Also Stimme im Sinne von Own Voice, aber Stimme im Sinne von wie wird gesprochen, wird geschrieben. Und das ist halt auch was, wo man zum Beispiel eben ja in der Werbung und sowas drauf achtet und wo man aber auch eben in Worldbuilding, in Romanen, in was auch immer drauf achten sollte, wenn man sowas umsetzt. Und deswegen halte ich es halt durchaus dafür eine relevante Kategorie. Und ja, es gibt halt auch einfach noch immer Auswirkungen von der Teilung. Also es ist nicht nur, dass einfach Sachsen und Nordrhein-Westfalen einfach unterschiedliche Gegenden an unterschiedlichen Enden eines Landes sind.
Also das ist halt so, aber...
Ja, genau, also geografische Unterschiede und dadurch sprachliche Unterschiede, ja klar, offensichtlich, aber...
Genau, ich habe wahrscheinlich ähnlich wenig Wissen über das Saarland. Mhm. Um andere Gegenden in Norddeutschland, die ich einfach nicht kenne. Deshalb auch Wissen, dass man einfach nicht hat. Kulturelle Unterschiede, von denen man einfach gar nicht weiß. Wo man immer Own Voices dazuziehen sollte, wenn man darüber schreibt oder wenn man da irgendwas aufnehmen möchte.
Wenn man die Gelegenheit hat, ja.
Genau, wenn man die Gelegenheit hat. Es gab eben auch einfach 40 Jahre lang Propaganda, die Vorurteile verbreitet hat.
Ja, das ist halt die Osten waren halt bemitleidenswert.
Oder böse. Und die Westen auch.
Ja, genau, jeweils halt als Schaufenster für das System und so. Das natürlich prägt das. Und es gibt auch einfach 40 Jahre getrennte Popkultur, auch wenn es halt im Osten Rollenspiele gab, das rüber diffundiert ist. Mhm. Zu uns ist halt wenig rüber diffundiert.
Ja.
Also vielleicht ist Ostsand, wenn ich das geiler als wenn man ganz nah gewohnt hat, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall das, was sich durchgesetzt hat. Aber also umgekehrt haben wir halt wenig
als Popkultur mitgenommen.
Genau, und halt, das ist halt ein Referenzrahmen, der sozusagen Westdeutschen fehlt. Mhm. Weil es halt eben nicht zu Allgemeingut geworden ist.
Ja.
Und deswegen würde ich halt sagen, sollte man es halt eben einfach ernst nehmen, dass es da Eigenheiten gibt.
Mhm.
Und
die nicht kleinreden oder abfällig behandeln.
Ja, und halt auch nicht ignorieren und einfach die westdeutsche Perspektive schreiben, wenn es nicht Not tut. Also genau, deswegen, ja, Ostdeutsch ist eine relevante Stimme.
Mhm.
Die klingt nicht automatisch wie ein schlecht nachgemachter sächsischer Akzent, sondern auch da gibt es halt eine große Varianz von lokalen Dialekten und Orten und Prägungen. Also auch da geografische Unterschiede und linguistische Unterschiede hören auch nicht auf. Also der Osten ist nicht nur eins, das ist auch kein Monolith.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, eine relevante Kategorie auch für Sensitivity Reading und für allgemein, für Denken.
Ja. Aber was man nicht komplett vergessen sollte in seiner Interaktion mit Leuten.
Ja. Dass es Leute sind, ja.
Es sind Leute, sie haben Kultur, sie haben Popkultur. Und ja, es ist vielleicht nicht immer das, was wir aus unserer Vergangenheit gewohnt sind.
Keine Zuschreibung machen von moralischen Qualitäten, deswegen.
Ja, genau.
Ihr könnt uns auf jeden Fall eure Erfahrungen, euer Feedback, eure Meinungen mitteilen. Wir sind da sehr interessiert, wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr noch mehr Anekdoten über Rollenspiel in der DDR hattet, interessiert mich jetzt auch.
Ja, oder andere Anekdoten zu Rollenspiel, wo es irgendwie anders gelaufen ist, als wir es aus unserem Leben beschreiben.
Mhm.
Allgemein. Wir sind interessiert.
Genau. Eigener Cargo-Kult oder eure eigene Rollenspielkultur in woanders.
In woanders, genau.
Ja, genau. Das könnt ihr tun, indem ihr uns eine Mail an nerdsyourhobby@gmail.com schreibt oder auf den sozialen Medien uns folgt und dort anschreibt. Ihr könnt es aber auch nur folgen. Und zwar als nerdsyourhobby auf Facebook, Twitter und FetLife. Ihr könnt auch gerne uns mit 5 Sternen bewerten und abonnieren auf all den schönen Podcast-Abo-Servicen.
Mhm. Wir freuen uns. Wir lesen jeden Kommentar. Wir beantworten wahrscheinlich jeden Kommentar.
Genau. Rezensionen lesen wir auch und freuen uns auch.
Genau.
Und genau. Wir geben auch gerne Shoutouts an andere Podcasts, denn ja, verbreitet Podcasts, die euch gefallen, weiter, erzählt von ihnen, dann...
Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Medium, in dem sich Podcasts gut verbreiten.
Genau, und wie wir in unserer Folge über Propaganda heute gelernt haben, kann man damit die Welt formen.
Aha.
Deswegen Shoutout auf Plattenbau, beziehungsweise ein Shoutout an Out of Plattenbau. Das ist ein Podcast von Philipp, den er zusammen mit einem Freund Clemens macht. Also Philipp kennt ihr vielleicht von dem nerdigen, niveauvollen Trash Talk. Und da reden sie darüber, wie es ist, Pfleger aus dem Osten zu sein. Und also ihr bekommt eine Perspektive in die medizinische Arbeit, aber eben auch in die allgemein ihre Lebenswelt und was sie halt so machen. Und das ist durchaus ein hörenswerter Podcast, den ihr euch mal anhören könnt.
Genau. Weiterer Shoutout, diesmal in Buchform und ein Crowdfunding aufgrund von persönlicher Beteiligung. Jasmin hat an der DSR Regionalspielhilfe Sonnenküste mitgearbeitet.
Genau, die Sonnenküste wird gerade gecrowdfundet und ich freue mich, wenn ihr euch beteiligt. Da, ja, ich glaube, es ist gut geworden. Geht um die Zyklopeninseln und den Süden des Horasreichs und halt die unmittelbaren Gebiete, die da kolonisiert wurden und diesmal beschrieben aus einer Perspektive, würde ich davon ausgehen, dass alle Spielercharakter weißen Kolonisten sind und deswegen auch durchaus nochmal neu.
Ja, wir durften schon mal ein paar Bilder ansehen und sind ein bisschen gehypt, weil die sind richtig cool geworden. Und ja, auch eben nicht weißzentrisch.
Seht euch die Spielhilfe mal an, unterstützt ihr eventuell das Crowdfunding, wenn ihr die Folge jetzt irgendwann später hört und das Crowdfunding schon vorbei ist, interessiert euch für das Buch.
Genau, das wird es auch in Folge noch geben. Nicht nur über das Crowdfunding, da können wir sicher sein. Wie immer hoffen wir, dass du ein bisschen was mitgenommen hast aus unserem Podcast und wenn es nur ein paar dumme Sprüche sind. Und denk dran, Himmelsrichtungen sind nicht böse. Gönn dir ein regionales Gericht und willkommen in deinem neuen Leben.